Matthias Hawks, die Hoffnung nach der Krise. Wohin die Welt jetzt geht oder wie Zukunft sich immer neu erfindet. Gelesen von Nadine Saddam und Heiner Lenz.
Stell dir vor, es ist das Jahr 2040. Du sitzt gemütlich zu Hause im Sessel und erinnerst dich an damals. Damals, als Corona auf der Bildfläche erschien und wie sich danach alles verändert hat. Woran wirst du denken? Daran, dass damals eine katastrophale Zeit voller Krisen, Kriege und Probleme begann? Oder daran, dass in dieser Zeit das große Umdenken einsetzte? Haben wir dank Corona vielleicht endlich die Kurve gekriegt, angefangen, das Klima zu retten, liebevoller mit anderen Menschen umzugehen und weniger auf Profit zu schielen? Der Zukunftsforscher Matthias Hawks hält das zweite Szenario für wahrscheinlicher. Er sieht in der Corona-Krise zwar eine Herausforderung, aber eine, die uns als Menschheit weiterbringen kann, wenn wir den Weckruf erkennen und nicht in alte, ineffektive Verhaltensmuster zurückfallen. In unseren Blinks zu »Die Zukunft nach der Krise« laden wir dich ein, herauszufinden, warum die Corona-Pandemie eine Chance ist. Außerdem stellen wir dir einige Aspekte einer besseren Zukunft vor, die erst durch diese Krise möglich wird.
Blink Nummer 1. Corona haben wir ganz gut hingekriegt.
Die Welt im Jahr 2021. Die Menschheit rast mit Vollgas in die Klimakatastrophe hinein. Trotz Finanzkrise steigt die globale soziale Ungleichheit in ungeahnte Höhen. Multimilliardäre bereisen das Weltall, während andere Menschen verhungern. Und die Politiker? Ja, die schauen bloß zu und lassen sich von den Lobbyisten die Taschen füllen. Kein Wunder, dass sie das Krisenmanagement der Corona-Pandemie dann auch noch vergeigen. So oder so ähnlich blicken viele Menschen derzeit auf die Welt. Matthias Hawks hat hingegen eine ganz andere Sichtweise. Was, wenn es insgesamt doch viel besser läuft, als wir denken? Nehmen wir Covid-19 als Beispiel. Hawks sagt, eigentlich haben wir das in Europa ziemlich gut hinbekommen. Nein, du hast dich nicht verhört. Schon klar, Europa mag einem nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn es um das perfekte Krisenmanagement geht. Neuseeland etwa hat es viel besser hinbekommen. Hier gab es nur wenige Fallzahlen und kaum Maßnahmen. Allerdings ist Neuseeland auch eine Insel. Und mit Jacinda Ardern steht dort eine junge Powerfrau an der Spitze des Landes, die ihre Bürger auf die Einigkeit der Nation einschwor. Doch wie sieht es bei uns aus? Hättest du dir wirklich mehr Nationalismus gewünscht, um Corona in den Griff zu bekommen? Oder hätten wir es vielleicht so machen sollen wie China, wo die Menschen auch schon viel früher als wir Europäer wieder in Bars und Restaurants gehen konnten? Diese vermeintliche Freiheit hatte jedoch einen hohen Preis. In China herrschen seither noch strengere Überwachung und soziale Kontrolle. Worauf wir hinaus wollen? Hawks ist der Meinung, dass die europäischen Staaten mit der Corona-Krise so gut umgegangen sind, wie sie es in ihrer spezifischen Situation eben konnten. Statt an den einzelnen Entscheidungen herumzukritteln, sollten wir den Blick auf das lenken, was gut funktioniert hat. Das war nämlich eine ganze Menge und beileibe nicht nur Kleinigkeiten. So haben zum ersten Mal in der Geschichte fast alle Länder dieser Welt entschieden, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu gefährden, um alte und fragile Menschen vor einer Krankheit zu bewahren. Ist das nichts? Ist das nicht eigentlich die Art von Entscheidung, die wir uns von der Politik wünschen?
Halten wir fest. Die europäischen Länder haben die Corona-Krise so gut gemeistert, wie sie eben konnten. Es kommt nur auf den Blickwinkel an.
Ebenfalls positiv war, dass die allermeisten Menschen während der Corona-Krise vernünftig, solidarisch und fürsorglich blieben. Auch wenn die Medien gern ein anderes Bild zeichnen.
Blink Nummer 2. Die Krise als Abenteuer.
Du hast genug vom Herumsitzen und Däumchen drehen? Wie wäre es mit einer Zeitreise ins 17. Jahrhundert, auf der wir eine neue Insel entdecken? Also los! Wir finden die Insel, freunden uns mit ihren Bewohnenden an, segeln wieder zurück und alles bleibt beim Alten. Keine gute Abenteuergeschichte. Neuer Versuch. Wir segeln los und finden gar nichts. Stattdessen stecken wir mit unserem Schiff einen ganzen Winter im Packeis fest. Die Hälfte der Besatzung stirbt an Skorbut und Unterernährung. Die andere Hälfte dreht langsam durch. Schließlich taucht ein geheimnisvoller Ureinwohner auf, bricht das Eis mit einem magischen Zauber und du und deine Mannschaft entkommt knapp dem Tod. Bei deiner Rückkehr bist du ein neuer Mensch. Du bist dankbarer, staunender, weltoffener. Was es mit dieser Geschichte auf sich hat? Nun, laut Matthias Hawkes verläuft jede Krise in 4 Phasen. Einer Anfangseuphorie folgt die Phase der Gewöhnung. Die 3. Phase ist die Erschöpfung, in unserem Beispiel der Winter im Packeis. Die 4. Phase ist die Heimkehr in eine neue Normalität. Auch die Corona-Krise können wir auf diese Weise betrachten. Am Anfang waren viele von uns euphorisch. Wir dachten, dass wir diese Krise zusammen meistern. Wir sind zu Hause geblieben, haben Masken genäht und unsere Freunde moralisch unterstützt. Im Sommer 2020 folgte die Phase der Gewöhnung. Und gegen Ende des Jahres begann Phase 3. Die Stimmung wurde gereizter, Querdenker riefen zu Demonstrationen auf und alle hackten aufeinander ein. Die Gesellschaft spaltete sich in Schlafschafe und Covid-Idioten. Natürlich waren alle Maßnahmen der Regierung irgendwie falsch. Das liegt aber schlicht daran, dass eine echte Krise so komplex ist, dass es einfach keinen perfekten Plan gibt. Man muss sich durchlavieren und dazulernen. Die 3. Phase ist daher purer Stress, aber auch pures Lernen. Nur wenn wir uns in einer Krise verwandeln und etwas dazulernen, nutzen wir ihre Chancen. Viele Menschen haben offenbar genau das getan. Bei einer Befragung des Think Tanks Global Future im Sommer 2021 in Großbritannien gaben fast 2/3 der Menschen an, während der Corona-Krise einen wichtigen Neuanfang gewagt zu haben. Sei es im Job, in ihrer Beziehung oder bei der Wahl ihres Wohnorts.
Das bedeutet, nur wer sich in einer Krise verändert, ergreift die Gelegenheiten, die sich durch sie eröffnen.
Nehmen wir also an, viele Menschen haben sich durch die Erfahrung mit der Corona-Krise verändert. Gut. Was bedeutet das jetzt für unsere Zukunft? Das erfährst du nach einem kleinen Exkurs.
Blink Nummer 3. Keine Pest, keine Moderne.
Wir befinden uns im Europa des 14. Jahrhunderts. Die großen antiken Reiche sind schon seit Jahrhunderten zerfallen. Völkerwanderungen und Kriege gehören zum Alltag. Die meisten Menschen leben als verarmte Leibeigene, einige wenige genießen den Prunk des Adels oder der Kirche. In den Städten bildet sich bei Handwerkern und Händlern langsam Widerstand gegen das Feudalrecht. Die erste Welle der Globalisierung spült Luxusgüter wie Seide, Tabak und Weihrauch aus dem Osten nach Europa, natürlich nur in die Burgen der Reichen. Und versteckt in den Truhen der Händler reißt noch etwas ein. Das Pestbakterium. Ab 1347 wütete die Pest in Europa und tötete mindestens 1/3 der Bevölkerung. Die Reaktionen waren zunächst fanatisch und fromm. Eine Strafe Gottes. Die Juden sind schuld. Oder nein, die Hexen. Doch gleichzeitig begann die Macht der Kirche langsam zu bröckeln. Immer mehr Menschen ahnten, so schlimm konnten sie gar nicht gesündigt haben, dass sie diese Strafe verdient hätten. Und tatsächlich entstand, kaum dass die Pest abflaute, erstaunlich schnell eine neue Gesellschaft. Die Wirtschaft blühte auf und die Wissenschaft machte einen Sprung nach vorne. Der Humanismus löste die Religion in ihrer Macht ab und stellte das Individuum in den Mittelpunkt. Mit der Aufklärung folgte die Industrialisierung und mit ihr Innovationen am laufenden Band. Wir sehen also, die Krise der Pandemie eröffnete neue Möglichkeitsräume. Viele der Veränderungen wurden damals möglich, weil plötzlich mehr Land und Ressourcen für weniger Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Aber auch in den Köpfen der Menschen fand ein Wandel statt. Dinge, die vor der Pest unvorstellbar waren, rückten plötzlich in den Bereich des Möglichen. Was das für unsere heutige Situation bedeutet? Nun, Epidemien können einen alten gesellschaftlichen Konsens ablösen. Geistige und politische Strömungen, die vorher in der stabilen gesellschaftlichen Ordnung verborgen waren, kommen durch Krisen an die Oberfläche und können sich nun leichter durchsetzen. Wenn eine alte Denkweise an ihre Grenzen stößt, muss eben eine neue her.
Kurz und gut, Pandemien haben das Potenzial, ganze Gesellschaften grundlegend zu verbessern.
Vor Corona lautete ein Konsens zum Beispiel, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen müsse. Wer weiß, vielleicht überlegen wir uns das nach Corona noch einmal.
Blink Nummer 4. Die Welt wird besser, trotz allem.
Werfen wir noch einen Blick auf eine andere Pandemie und ihre kulturellen Auswirkungen. Auch sie wurde von rückwärtsgewandten Denkern als Strafe Gottes interpretiert. Die Rede ist von AIDS. Das war keine richtige Pandemie? Nun ja, sie hat bis 2021 immerhin 38 Millionen Menschen das Leben gekostet. Corona nimmt sich im Vergleich dazu mit weniger als 5 Millionen Toten bis September 2021 geradezu harmlos aus. Und was hat AIDS mit unserer Gesellschaft gemacht? Die Krankheit verbreitete sich zunächst unter Homosexuellen, die in den 1980er Jahren noch in den meisten Ländern verfolgt wurden. 2021, einige Jahrzehnte später, dürfen Homosexuelle in 36 Ländern heiraten und die Pride stellt vielerorts den Karneval in den Schatten. Doch wie kam es dazu? Die bisher verdrängte Randgruppe musste sich organisieren. Viele Menschen merkten, dass auch sie homosexuelle Freunde oder Angehörige hatten. Das Mitgefühl siegte über die kulturellen Vorschriften. Das ist zugegebenermaßen eine ungewöhnliche, positive Sichtweise der AIDS-Pandemie. Aber was, wenn es die richtige ist? Was, wenn viele Dinge eigentlich viel positiver sind, als sie erscheinen? Diese Meinung vertrat auch der schwedische Statistiker Hans Rosling. Er zeigte anhand eindeutiger Zahlen, dass sich fast alle Länder insgesamt positiv entwickeln, und zwar auf fast allen wichtigen Achsen. Gesundheit, Einkommen, Bildung, Menschenrechte. Es geht uns in so gut wie allen Bereichen viel besser als vor einigen Jahrzehnten. 1973 konnte beispielsweise weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung lesen und schreiben. 2020 waren es 3/4. Aber warum nehmen wir die Welt trotzdem so negativ wahr? Das liegt ganz einfach an unserer Art zu denken. Unser evolutionäres Erbe sorgt dafür, dass das menschliche Gehirn Probleme liebt. Wir beschäftigen uns gedanklich mit Gefahren, um unsere Überlebenschancen zu erhöhen. Das, was gut läuft, blenden wir einfach aus, denn das passt ja so.
Im Klartext heißt das, jede Krise lässt sich positiv interpretieren. Und die Welt ist nicht annähernd so schlecht, wie dein Gehirn sie oft sieht.
Nehmen wir also an, die Corona-Krise eröffnet ganz neue Möglichkeiten und die Welt ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Wie könnte die Zukunft dann aussehen? Welche Trends gibt es? Wohin geht die Reise? Und welche gesellschaftlichen Bereiche sollten wir dringend verändern?
Blink Nummer 5. Lasst uns das Internet zähmen.
Stell dir vor, das Internet wäre nie erfunden worden. Würde es dir dann heute besser gehen oder schlechter? Um Himmels Willen, denken jetzt viele, dann hätte ich keinen Job und müsste, um eine Pizza zu bestellen, zum Telefon greifen. Der reinste Horror. Aber sieh es einmal andersherum. Keine ständigen Push-Nachrichten, kein ewiges Scrollen, bei dem du dich fragst, warum du das eigentlich machst, keine Telegram-Kanäle von Verschwörungstheoretikern und keine Cookies, die du den lieben langen Tag bestätigen musst. Das größte Problem am Internet sind heutzutage vermutlich die sozialen Medien. Oder genauer gesagt, die Algorithmen der großen Plattformen wie Instagram, YouTube und Facebook, die dafür sorgen, dass unsere negativen Gefühle angesprochen werden. Wir haben uns irgendwie in eine Aufmerksamkeitsökonomie verrannt. Alles, was die Aufmerksamkeit bindet, hat Online-Erfolg. Und das sind nun einmal vor allem hetzerische, negative Inhalte, wobei es völlig egal ist, ob sie der Wahrheit entsprechen oder gefährliche Fake News verbreiten. Wollten wir das? Bestimmt nicht. Muss es immer so weitergehen? Auf keinen Fall. Vielleicht müssen wir einfach nur lernen, verantwortungsvoller mit dem Internet umzugehen, so wie es bei jeder neuen Technologie der Fall ist. Als etwa der Buchdruck erfunden wurde, waren die ersten Erzeugnisse astreine Fake News. Die neuen Maschinen wurden dazu benutzt, Flugblätter zu drucken, die zu Hexenverbrennungen aufriefen. Heute hingegen würde kaum noch jemand den Buchdruck als gesellschaftsschädliches Instrument beschreiben. Es kommt eben darauf an, wie wir unsere Technologien nutzen. Wie wäre es also, wenn wir die Corona-Krise als Startschuss zur digitalen Aufklärung sehen? Es gibt ja heute schon Anzeichen dafür, dass viele die Art, wie wir das Internet nutzen, satt haben. Immer mehr Menschen wechseln von Google zu Ecosia oder legen ein paar Tage digitalen Detox ein. Und immer mehr Influencer widmen sich politischen oder sozialen Themen und werden zu sogenannten Sinnfluencern.
Halten wir also fest, für eine bessere Zukunft müssen wir lernen, mit dem Internet und insbesondere mit Social Media verantwortungsvoller und bewusster umzugehen.
Und was kannst du selbst tun, um dem Social Media Hamsterrad zu entkommen? Kehr einfach zurück in die reale Welt. Corona hat es gezeigt. Die Menschen wollten gar nicht den ganzen Tag Netflixen und chillen. Sie wollten heimwerken, eine Decke häkeln, Fahrrad fahren und Bananenbrot backen. Gern auch für ihre Nachbarn in Quarantäne. Es ist so simpel. Anstatt Menschen im Internet anonym zu beschimpfen, kannst du dich auch einfach solidarisch mit echten Menschen in deiner Umgebung verhalten.
Blink Nummer 6. Sinnvolle Arbeit in lebenswerten Städten.
Da Corona unser Leben auf vielen Ebenen durcheinandergewirbelt hat, konnten wir auch in vielen Bereichen neue Erkenntnisse gewinnen. Als im Sommer 2021 das Schlimmste vorüber war, merkten beispielsweise viele Menschen, dass sie eigentlich überhaupt keine Lust hatten, aus dem Homeoffice ins Büro zurückzukehren. Das Time Magazine hat es perfekt zusammengefasst. Die Pandemie zeigte, wie sehr wir unsere Arbeit hassen. Jetzt haben wir die Chance, sie neu zu erfinden. Die Arbeitswelt zu revolutionieren ist natürlich kein Kinderspiel. Das System will sich schließlich selbst erhalten und dazu gehört unter anderem, dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende strikt getrennt sind. Die Arbeitnehmenden müssen anwesend sein und werden dafür entlohnt, dass sie das tun, was die Arbeitgebenden ihnen sagen. Gleichzeitig ist dieses System mit vielen anderen verwoben, etwa dem der Kleinfamilie, des Status oder des gesellschaftlichen Zeitrhythmus. Doch vielleicht hilft uns die Corona-Krise, dieses Gestrüpp zu lichten. Wir haben gezeigt, dass wir auch im Homeoffice produktiv sind. Mehrere skandinavische Länder haben bewiesen, dass eine 4-Tage-Woche bestens funktionieren kann. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, uns zu fragen, warum wir überhaupt zwischen bezahlter Lohnarbeit und unbezahlter Care-Arbeit unterscheiden. Wenn wir übrigens nicht mehr alle jeden Morgen mit dem Auto ins Büro fahren müssen, könnten wir gleich die Gelegenheit nutzen, einmal unsere Städte zu überdenken. Wie wäre es etwa mit Parks oder vielleicht sogar Gemüsebeeten statt sechsspurigen Straßen? Auch hier haben sich schon vor der Corona-Pandemie ermutigende Trends abgezeichnet. Ein Beispiel dafür ist der Aqua Tower, den die US-Architektin Jeannie Gang gemeinsam mit ihrer Agentur entworfen hat. Er steht seit 2009 in Chicago und vereint in seinen 82 Stockwerken über 700 Apartments. Das Besondere daran? Oben befindet sich ein Garten, darunter Apartments, unter ihnen Büros und ganz unten Geschäfte. Alle Ebenen sind über Balkone und Terrassen miteinander verbunden. So entstehen Begegnungsräume und jeder kann alles, was er oder sie zum Leben braucht, fußläufig erreichen. Autos? Wozu brauchten wir die nochmal früher?
Es zeichnet sich ab, dass Arbeiten und Wohnen könnte in der Zukunft angenehmer, sinnvoller und nachhaltiger organisiert werden als heute.
Auch sonst tut sich in den Bereichen Arbeiten und Wohnen vieles. Es gibt immer mehr gemeinnützige GmbHs, Coworking und Co-Living Spaces, Wohnprojekte und so weiter. Lass uns doch einfach ausprobieren, wie sich das Arbeiten und Leben aufwerten lassen.
Blink Nummer 7. Feminismus und Ökologie erfinden sich neu.
Jacinda Ardern hat Neuseeland souverän durch die Pandemie geführt. Genau wie Sanna Marin in Finnland und Mette Frederiksen in Dänemark. Wladimir Putin, Jair Bolsonaro und Donald Trump hingegen haben ziemlich versagt. Wir wollen nicht darauf hinaus, dass Frauen grundsätzlich die besseren Krisenmanager sind. Es ist ihr Führungsstil, der in unserer Zeit bessere Ergebnisse bringt. Die weiblichen Staatsoberhäupter arbeiten nach dem Care-Prinzip und nicht nach dem Prinzip, ich bin hier der Boss. Das hat sich während der Pandemie ausgezahlt. Es wird immer deutlicher, dass uns der traditionelle männliche Führungsstil nicht weiterbringt. Weder die fundamentalistischen Taliban noch der klassische Machismo im Stile Erdogans sind heute noch zeitgemäß. Sie stehen für toxische Männlichkeit und Machtmissbrauch und sind trotzdem an der Macht. Aber vielleicht nicht mehr lange. Frauen und andere fortschrittlich denkende Menschen wollen gar nicht in ihrem eigenen System gegen die alten Machthaber antreten. Stattdessen bauen sie längst ihre eigene Welt. Die Black Lives Matter-Bewegung wurde vor allem von Müttern geführt. Bei Fridays for Future stehen Mädchen in der ersten Reihe. Heute sind Frauen Kapitäninnen von Rettungsschiffen für Flüchtende oder leiten Architekturbüros und bauen revolutionäre Gebäude wie den Aqua Tower. Schon bald werden die Söhne und Töchter dieser Frauen erwachsen. Mag sein, dass die Machos der alten Schule noch eine Weile wichtigtuerisch im Weg stehen, doch bald wird der Wind der Geschichte sie wegpusten. Corona hat dies noch wahrscheinlicher werden lassen. Vielleicht hat die Pandemie sogar den Blick auf eine neue Ökologie eröffnet. Schließlich waren wir es jahrelang gewohnt zu denken, dass wir dem Planeten bloß tatenlos beim Sterben zusehen können. Dann war ein paar Wochen lang Lockdown und plötzlich war das Wasser in den Kanälen Venedigs wieder strahlend blau. Die Krise zeigte, es geht doch. Auch im Bereich Klimaschutz hat sich im Laufe der Pandemie einiges verbessert. Die USA und selbst China setzen gerade ambitionierte Klimaschutzprogramme auf. Apple will bis 2030 CO2-neutral produzieren und selbst Aldi verkauft kein Billigfleisch mehr.
Halten wir noch einmal fest. Eine neue feministische und ökologische Welt ist jetzt schon im Begriff zu entstehen.
Nicht alles ist reines Greenwashing. Hinter vielen Veränderungen steckt auch ein Geisteswandel. Mittlerweile setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass wir gar nicht auf so vieles verzichten müssten, um die Natur zu retten. Wir haben genug Ressourcen auf diesem Planeten, um alle in Reichtum zu leben. Wir müssen sie nur richtig nutzen.
Das war unser optimistischer Blick in die Zukunft zu dem Buch Die Hoffnung nach der Krise von Matthias Hawkes. Gehen wir noch einmal durch, warum Matthias Hawkes denkt, dass die Corona-Krise die Welt verbessern könnte. Der Trendforscher argumentiert, dass Pandemien immer eine gesellschaftliche Krisenerfahrung darstellen, die die althergebrachten Denkweisen auf den Prüfstand stellt. Eine Krise kann nur aufgelöst werden, wenn die Betroffenen sich weiterentwickeln. Sowohl die Pest als auch die AIDS-Pandemie haben gezeigt, dass sich dann oftmals gedankliche Strömungen durchsetzen, die vorher zwar schon existierten, aber nicht dominant waren. Von Corona können wir lernen, das Internet sinnvoller zu nutzen, Arbeit und Wirtschaft menschen- und umweltfreundlicher zu gestalten und zu einem neuen Feminismus und einer neuen Ökologie zu finden. Und jetzt ist deine Vorstellungskraft gefragt. Was denkst du, wie wir in Zukunft leben, arbeiten und reisen? Welche Rolle werden Religionen in einer besseren Gesellschaft spielen? Wird sich unsere Einstellung zum Individualismus verändern? Anders gefragt, wie hättest du deine Welt gern? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sie zu verändern. Wir hoffen jedenfalls, dass wir auch deine Perspektive auf die Zukunft etwas hoffnungsvoller machen konnten. Schön, dass du zugehört hast. Bis bald.